Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Diese Woche unser Thema im Wald über Forstwirtschaft, IKEA und den Borkenkäfer. Und im Wald nehmen wir wörtlich, weil wir laufen gerade durch den Wippler Wald. Hier liegt überall Schnee und es ist einfach herrlich, bei frischer Luft einen Podcast aufzunehmen. Wobei wir machen es ja erst seit einer Minute, aber es fühlt sich schon nicht gut an.
Ja, und jetzt stehen wir schon an der ersten Kreuzung und sag mal, wo gehen wir lang?
Wir gehen geradeaus Richtung den zwei sehr großen Holzstapeln, wo wir fast schon im Thema sind. Aber bevor wir über die Forstwirtschaft sprechen, würde ich mal inspiriert von Peter Wohlleben, den Podcast höre ich nämlich sehr, sehr gerne.
Ist das dieser Waldflüsterer?
Das ist der Waldflüsterer, ja, sehr, sehr viele Bücher schon geschrieben und selbst wenn er nur Blödsinn erzählen würde, würde ich ihm, glaube ich, trotzdem anhören, weil ich seine Stimme total mag.
Der hat so eine sonorige?
Ja, der hat eine sehr, sehr ruhige Stimme. Und der fragt immer, was war dein schönstes Walderlebnis? Hast du da eins? Fällt dir spontan was ein?
Spontan, ja, wir sind ja immer sehr spontan im Podcast, haben das ja vorher nie abgesprochen, das ist ja das Gute. Aber nein, haben wir wirklich nicht. Aber also ein einzelnes Ereignis habe ich wirklich nicht, sondern wir sind ja immer viel im Wald unterwegs, meine Frau und ich zusammen dann auch mit Ella. Mhm. Wir haben ja 2020 für uns das Wandern entdeckt in der Corona-Zeit und das haben wir dann vorwiegend eben auch im Wald gemacht.
Ah.
Wir sind ja passionierte Harzliebhaber und wandern da gerne. Übrigens wusstest du, dass es im Harz über 10.000 Kilometer Wanderwegstrecken gibt.
Oh nee, ich war tatsächlich noch nie im Harz.
Das ist ja nicht zu fassen,
ja,
echt?
Ja, wäre dieses Jahr 40 und noch nie im Harz gewesen. Schande.
Oh krass, also das musst du vor allen Dingen, weil wir jetzt ja nur einen Wald-Podcast machen und einen Forst-Podcast, musst du das nochmal nachholen. Weil das Tolle ist, wenn man, wir wandern diesen Hexenstieg, so heißt, einen Fernwanderweg, sage ich jetzt mal, das sind 100 Kilometer. Mhm. Den laufen wir dann in 5 Tagen, also im Schnitt 20 Kilometer am Tag.
Mhm.
Dann geht es halt hoch und runter. Und witzigerweise machen wir an fast immer den gleichen Stellen Fotos. Ist gar nicht eingeplant.
Ah, okay.
Und wir sehen aber, wie sich der Wald verändert.
Ja.
Das ist spannend.
Das glaube ich, ja.
Und insofern, also kann ich dir das echt nur empfehlen, macht Urlaub im Harz.
Ich habe meine Frau da schon drauf angesprochen, weil ich auch, also ich liebe die Natur, den Wald und ich bin total gerne draußen und ich habe gedacht oder gesagt, lass uns doch mal irgendwie Wandern als neues Hobby irgendwie so anvisieren, weil jetzt gerade mit Kind ist es, glaube ich, noch mal aufregender.
Ja, und ihr habt doch euren Sohn immer so in dieser Känguru-Bauchtasche so
genau.
Vorne dran,
ja.
Ne? Ja, das
ja.
Kann man natürlich top machen beim Wandern.
Ja, das wäre nochmal auch noch ein gutes Fitnessprogramm.
Oh ja, und vor allem im Harz, das geht ja doch ein bisschen hoch und runter. Also sonst könnt ihr hier auch erstmal an der Küste anfangen. Da ist ja ein bisschen flacher.
Dann irgendwie hier flatt, ja.
Genau.
Okay.
So, und jetzt sind wir schon bei den Holzstapeln angekommen.
Genau.
Müsst ihr euch jetzt vorstellen, also hier ist, wie man das im Wald so kennt, aufgestapelt. Alles Mögliche, was aus dem Wald rausgeholt worden ist, was wahrscheinlich Schadholz ist, vielleicht auch irgendwie Totholz. Aber vor allen Dingen ist es ja Holz, was die Forstwirtschaft nutzt.
Richtig? Genau. Also ich hatte hier vor 4 oder 5 Wochen jemanden aus der Forstwirtschaft angesprochen. Übrigens meine Frau auch mal. Und das sind waren sehr, sehr nette Begegnungen tatsächlich auf Augenhöhe. Ich werde nachher ein bisschen über die Forstwirtschaft ablästern. Und deswegen sage ich schon mal vorab, es geht mir um die Institution, aber es geht mir nicht um die einzelne Person an sich. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig.
Aber das ist ja oft so. Also das ist ja
genau.
In Politik ist es ja auch so.
Ja.
Oft ist ja nicht eine Partei irgendwie, die wirklich blöde, sondern oft sind es ja die Menschen, die dann da irgendwie hinterstehen, ne?
Ja, irgendwie erinnert mich. Naja, gut.
Wir wollen heute aber über den Wald reden.
Genau.
Weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Ja.
Da würde ich noch gerne nochmal zu überleiten, bevor ich dich frage, was dein Walderlebnis ist. Das
ja.
Müssen wir ja auch noch klären. Als Scholz und Merz jetzt ihr Kanzlerkandidaten-Duell hatten, ne? Da
ja.
Ging es ja überhaupt gar nicht ums Thema Klima. Ich habe mich sehr geärgert darüber, weil
ja.
Ich das so wichtig finde. Man kann das ja unterschiedlich diskutieren.
Ja.
Ne, man kann sagen, okay, wir brauchen Windkraftanlagen oder wir brauchen sie eben nicht oder dies oder das. Aber
ja.
Über das Klima ist nicht diskutiert worden. Das fand ich so unfassbar. Und auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast hier heute, was das Thema Wald angeht, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Dass dieses so wichtige Zukunftsthema, da baut ja alles drauf auf,
ja.
Findet überhaupt nicht statt.
Hat mich auch sehr geärgert. Und ich fand... Wir haben ja letztes Mal die Grünen so ein bisschen kritisiert, dass sie da auf Merz ein bisschen zu doll eingegangen sind. Und ich fand diese Kampagne jetzt, dass sie das gegenübergestellt haben, du hast es auch gemacht in einem Post, dass man wirklich gesagt hat, okay, das eine Thema war leider natürlich Migration, aber dass dieses Thema Wald und wenn man, wir gehen gleich mal in die Zahlen und vorab schon mal, Es sind diesmal also wirklich sehr, sehr viele Zahlen. Wir haben sehr, sehr viel recherchiert.
Du auch, hast eskaliert, wie immer bei sowas.
Wenn ihr auf politikaufsohr.de geht, aktuelle Folge anklicken und da sind alle Fakten zu diesem Podcast.
Manuel, apropos Podcast.
Ja.
Es ist heute unsere 40. Folge.
Nein.
Happy Birthday. Danke. Ich habe quasi hier fast, wir könnten ja so Waldkonfetti nehmen, hier so ein bisschen Schnee oder so. Ja. Nein, aber wir haben ja gesagt, dass wir bei den runden Jubiläen des Podcasts immer was Besonderes machen. Deshalb haben wir uns heute überlegt, wir müssen bei dir nur aus der Tür rausgehen. Dann sind wir ja schon im Büpplerwald. Das genau. War ja für dich auch oder für euch auch eine entsprechende Wohnortentscheidung,
ja.
Genau da zu wohnen, weil gegenüber der Wald ist.
Ja.
Und haben dann gesagt, wir berichten mal über den Wald, aus dem Wald.
Genau.
Das ist schon ziemlich cool.
Und das ist tatsächlich auch direkt mein schönstes Walderlebnis, weil es ist so wie bei dir. Ich habe nicht dieses eine Walderlebnis, sondern mich erfüllt es einfach unfassbar, wenn ich morgens aufstehe und der erste Blick geht in den Wald, alle Fenster, das ganze Haus ist praktisch darauf ausgerichtet, dass wir in die Natur gucken. Und das gibt dann einfach so viel Kraft, das macht so viel Freude, hier durchzugehen, auch wenn man natürlich manchmal, wenn man dann den Harvester kreisen sieht und so weiter, aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich bin ich voll der Waldmensch und verbringe sehr, sehr viel Zeit hier und es ist ein Riesenprivileg, so ein Stück Wald direkt vor der Tür zu haben.
Ja, ich bin da auch ein bisschen neidisch drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Und es ist auch immer so schön, also so Wald hat auch so eine ganz eigene Stimmung irgendwie, ne?
Ja.
Das ist... Also man kann ja gar nicht sagen, wirklich ruhig, weil wenn man mal aufhört zu sabbeln, was jetzt doof ist, weil im Podcast nicht reden ist ja dann irgendwie auch nicht so die Idee, aber dann würde man hier Tiere hören. Wir würden Vögel hören.
Tatsächlich, ja.
Und es ist ein bisschen so Luft.
Es ist so, dass, das hat ja auch Peter Wohleben gesagt, dass die sehen uns ja und die wissen, dass wir da sind. Also
wer, die Tiere, die Vögel?
Genau. Ja? Auch die Rehe. Also wenn man mal schaut, habe immer so Stellen, können wir gleich auch mal machen, wo ich links und rechts reingucke. Und dann hast du immer das Gefühl, irgendjemand guckt dich da doch an.
Ach, du fühlst dich beobachtet, wenn du im Wald bist?
Genau. Und dann guckst du und dann siehst du tatsächlich, oh, da ist ein Reh. Oder wenn du bestimmte Geräusche hast, dann weißt du, das ist ein Specht oder das ist ein Eichhörnchen. Oder dann, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, dann denkt man, okay, was ist da hinten? Dann sitzt da irgendwie so ein Hase auf dem Weg und das ist schon wirklich... Schön. Ich kann den ganzen Podcast auch überschwärmen, wie schön es hier ist.
Wahrscheinlich kriegen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch gerade mit, weil wir so schwärmen, sagen sie sich jetzt, wir müssen jetzt auch noch mal wieder im Wald.
Genau, ja.
Das wollen wir ja auch damit auslösen, ne? Also geht raus, genießt den Wald und dann wollen wir euch auch einfach noch mal ein paar Informationen zum Wald geben in Niedersachsen, in Deutschland. Ich habe rausgefunden, dass es in Deutschland ungefähr 32% glaube ich, Waldfläche gibt.
Ja.
Und Niedersachsen hat 25% Waldfläche.
Ja.
Und ist damit das drittwaldreichste Bundesland.
Ja.
Oh, da musste ich auch lange für üben, dass ich das hier mal frei aussprechen kann.
Das ist eine Wahnsinnsfläche.
Und wer ist davor? Ich meine, es ist Hessen und dann Bayern, ne?
Genau.
Das ist schon auch irgendwie krass. Und wir haben auch ganz viele von diesen Naturwäldern. Da kommen wir später auch noch zu. Da sind wir in Niedersachsen richtig gut.
Ja, da sind wir richtig gut und wir haben richtig toll. Also praktisch Urwald gibt es ja nur sehr, sehr selten. Aber wir haben ja was um die Ecke, was dem auf jeden Fall sehr, sehr nahe kommt. Also das hier, da hatte ich auch mit dem Förster gesprochen. Leider gibt es das nicht irgendwie dokumentiert. Aber diesen Wald, den würde es wohl nicht geben, weil der komplett von der Forstwirtschaft angelegt wurde.
Dieser Büppeler Wald hier?
Genau. Also der
ist nicht natürlich
gewachsen. Der erste und der zweite, nee, der ist nicht natürlich. Das sieht man nachher auch an den Fichten da, die natürlich so gepflanzt wurden, dass es betriebswirtschaftlich Sinn macht.
Da sind wir eigentlich auch schon gleich beim Thema. Ne?
Genau.
Was gibt es für Bäume im Wald? Fand ich auch ganz interessant von der Aufteilung.
Genau. Also grundsätzlich ist es ja, also es hat relativ lange, für mich war Wald immer, wir sind links rum, Wald immer Wald.
Aber es gibt ja, da, wo Bäume stehen, ist Wald.
Ist es im Prinzip, aber die meisten Wälder, die man als Wälder wahrnimmt, sind im Prinzip ein Forst. Und das sieht man eigentlich relativ schnell, wenn man sich die Anordnung der Bäume anguckt. Also wenn man jetzt mal rechts rüber schaut, dann sieht man halt einfach, das sind Fichten, die sind gepflanzt, die haben bestimmte Abstände, da sind dann sogenannte Rückegassen drin, dass die Harvester da durchfahren können. Und es ist halt maximal auf Effektivität getrimmt.
Harvester sind diese Erntemaschinen.
Genau, diese Holzvoll-Erntemaschinen, das schlagen auch immer zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits als Techniker finde ich das unfassbar faszinierend. Andererseits hasse ich sie wie die Pest.
Ja, also vielleicht müssen wir kurz dazu sagen, dass das Thema Wald bei dir auch was Emotionales auslöst.
Voll.
Ne?
Ja.
Also da haben wir schon hin und wieder mal drüber gesprochen, auch so das Thema Jagd. Also das können wir in einem anderen Bereich dann auch nochmal besprechen. Aber Wald, das macht was mit dir und du hast da auch so ein persönliches Interesse, ne?
Habe ich tatsächlich, ja. Und das ist nochmal deutlich mehr geworden, seit ich hier halt auch wohne. Ne? Weil du siehst das wirklich jeden Tag, wenn du hier, wenn man sich hier links ist zum Beispiel so eine Gasse, wo so ein Harvester durchfährt, das ist einerseits...
Ja, da siehst du noch die Fahrspuren auch,
genau.
Ne?
Genau. Also es ist halt einerseits gut, weil dann in Anführungszeichen nur da der Boden verdichtet wird und die Harvester haben halt so lange Greifarme, dass sie da durch können. Also die ernten quasi, also die sägen den Baum ab und im gleichen Schritt zerteilen die ihn und dann legen sie ihn hinten drauf und dann werden die da platziert, wo wir vorhin angekommen sind. Also ein Wunderwerk der Technik und gleichzeitig werden innerhalb von Minuten Bäume zerstört oder abgesägt, die jahrzehntelang gewachsen sind.
Das haben wir auch im Harz viel erlebt, wenn wir da wandern, dass zwischendurch diese Harvester halt unterwegs sind und diese Forstarbeiten eben auch durchführen.
Ja.
Da ist aber auch teilweise so, und das siehst du da ganz besonders, da ist so unglaublich viel Fichte angebaut worden. Wir haben das Thema Borkenkäferbefall, weil wir halt andere klimatische Bedingungen haben und damit sind die Bäume hin und dann müssen sie raus, weil sie werden dann ja auch gefährlich, wenn wir so mal über Stürme und sowas nachdenken. Ne?
Genau, ja.
Das ist ein Riesenproblem im Wald.
Das ist echt ein Problem, wobei ich würde an dieser Stelle mal gerne ein bisschen Werbung für den Borkenkäfer machen. Weil
ich glaube, das habe ich auch noch nie gehört.
Nee, das
Werbung für den Borkenkäfer, ich bin jetzt sehr gespannt.
Okay, also es ist ja letztendlich so, dass der, wenn wir als Mensch etwas als Schädling definieren, dann ist es ja so, dass dieses Tier oder dieses Insekt uns schadet. Aber grundsätzlich hat ja jedes Tier auf der Welt hat ja seinen Platz. So. Und der Borkenkäfer, das ist übrigens nicht ein Käfer, der Borkenkäfer heißt, sondern es ist eine Gruppe letztendlich von Tieren, die unter dem Namen Borkenkäfer zusammengefasst sind.
Also eine Gang quasi.
Das ist eine Gang, ja. Hier in Deutschland haben wir zwei. Die beiden Namen kann ich mir nie merken, aber das sind letztendlich die Borkenkäfer. Und die sind eigentlich dafür da, dass sie sich in Totholz einnisten, das zersetzen und dafür sorgen, dass der Zerfallprozess schneller stattfindet und tun so eigentlich einen Dienst an dem Wald.
Ja, genau. Und du sagst es gerade, es ist ja Totholz. Das heißt aber, wenn durch andere klimatische Bedingungen die Bäume quasi schneller anfangen abzusterben, weil es halt zu trocken ist, zu feucht, zu wie auch immer,
ja,
dann kommt halt schnell der Borkenkäfer, weil das ist ja in Biologie so, wenn ich ein entsprechendes Milieu vorfinde, dann nistet sich da halt was ein, was nämlich gerade passend ist.
Tatsächlich ist das Problem noch größer, weil der Borkenkäfer, der hat hier inzwischen so gute klimatische Bedingungen, dass der auch, und das ist das eigentliche Problem, gesunde Bäume anfällt. Weil die Bäume sehr, sehr trocken sind, die sind noch nicht tot, aber trocken. Die Bäume können quasi nicht ausharzen, mehr oder weniger, und sich dagegen schützen. Und dann geht der Borkenkäfer rein, denkt sich, lecker, und zack.
Und dann sagt die Gang halt mal, okay, die Kiefer ist unsere.
Genau. Und dann haben die natürlich Bock, weil es denen richtig gut geht, sich auch noch dementsprechend fortzupflanzen und das Imperium auszubauen. Und ruckzuck, so ein Waldhops.
Das Imperium schlägt zurück quasi. No. Weil wir gerade noch bei den Bäumen waren im Wald. Ich habe da mal geguckt. Also es ist ja übrigens faszinierend, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, wie viel Infos man so bekommt.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich kenne, vielleicht kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch so gewisse Atlanten von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist eine grünnahe Stiftung und das ist dann immer so ein Atlas. Da gibt es zum Beispiel einen Fleischatlas oder es gibt einen Bodenatlas. Total interessant und wirklich sehr informativ. Und da habe ich gedacht, da findest du doch bestimmt so einen Waldatlas und kriegst da die ganzen Infos raus und den gibt es nicht.
Weißt du warum inzwischen?
Also nee, das würde ich nochmal anfragen oder vielleicht hört uns ja auch jemand von der Böll-Stiftung zu. Also im Übrigen diese Böll-Stiftung oder Heinrich-Böll-Stiftung, die ist halt sehr auf so Umwelt- und Naturschutzthemen fokussiert, aber nicht nur. Aber das ist so wie die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel eine CDU-nahe Stiftung ist.
Ja, okay.
So ist Heinrich Böll halt eine grün-nahe Stiftung. Und man kann sich da immer mit Informationen eindecken, aber... Das muss ich noch mal rausfinden.
Okay.
Aber auf jeden Fall wollte ich ja sagen, was es für Bäume in unseren Wäldern gibt, zumindest in den niedersächsischen. Und da gibt es 29% Kiefer, 15% Buche, 14 Eiche und 12 Fichte. Hört sich dann ja am Ende gar nicht so groß an. Und jetzt stehen wir hier, also wir stoppen gerade. Und jetzt stehen wir hier. Weiß ich, wo führst du uns denn hier hin? Das sind die Geheimwege hier im Büppler Wald, ne?
Vorsicht, ein bisschen glatt.
Ja.
Ja, also auf dem ersten Blick erstmal.
Könnte man sagen, so viel Fichte ist ja gar nicht. Wenn man sich dann aber das Verhältnis anguckt zwischen Laub Wald und Nadelwald.
Genau.
Dann wird es ein bisschen anders.
Ja.
Das ist ganz spannend und das sieht man vor allen Dingen auch im Harz. Wenn du den Harzer Hexenstieg läufst, der fängt in Niedersachsen an und geht dann halt weiter nach Sachsen-Anhalt, also der endet in Thale. Und je weiter du östlich kommst im Harzer Hexenstieg, wird der Wald anders. Das wird nämlich ein Mischwald.
Ja.
Und oh Wunder, der sieht nicht so kahl geschlagen aus, wie wenn du jetzt so im Hochharz bist, du bist in Altenau oder dann auch in Schirke, wo man dann denkt so uiuiui,
ja.
Hier standen früher noch Bäume,
ja.
Also Fichten,
ja.
Wo jetzt nichts mehr ist.
Ja.
Das ist schon krass. Also da kann man schon mal so selber erkennen und sehen, Mischwald scheint die bessere Alternative zu sein.
Auf jeden Fall, weil die sind einfach klimaresilienter und sie können sich halt, also die supporten sich auch untereinander tatsächlich. Und das Gute ist an den Laubbäumen letztendlich, dass die halt selbst für Kühlung, für Humus sorgen. Die sorgen dafür, dass der Boden schön feucht bleibt und die bauen ja, wenn man sie nicht stört, immer weiter Humus auf. Das heißt, der Boden, der wird immer lockerer.
Ja, durch auch das Laub, was immer runterfällt.
Genau,
ne?
Und speichert dementsprechend immer mehr, immer besser Wasser. Und
CO2 auch.
Und CO2, das wissen auch die wenigsten. Also sie denken immer, Wald ist ein CO2-Speicher, also der Baum an sich. Aber alles das, was drumherum ist, der Boden, Humus, was produziert wird. Und das ist auch ein sehr, sehr großer CO2-Speicher.
Ja, und das Interessante war noch, die Zahlen, die ich mir angeguckt habe, da gab es dann noch eine Rubrik, über 60-jährige Bäume.
Ja, ja.
Das war ganz interessant, weil da ist die Eiche nämlich führend mit 34%. Und da kann man mal sehen, dass so insgesamt waren es dann ja nur 14% Eiche in den niedersächsischen Wäldern. Aber die sind meistens dann die wirklich alten Bäume.
Genau, ja.
Und die Kiefer, die ja fast 30% in den niedersächsischen Wäldern beträgt, die ist dann mit Ü60 nur mit 18% dabei. Das heißt, das müssen ja alles frische, quasi neu nachgepflanzte sein.
Genau, ja.
Also da ist die Zahlenlage wirklich total interessant. Und wir laufen hier gerade an so einem klappernden, rauschenden Bach.
Ja.
Also jetzt fehlt nur noch die Mühle hier.
Idyllisch, ne? Also es ist wahrscheinlich, es sieht nicht so idyllisch aus, wie es sich anhört gerade.
Vielleicht hört man es ja auch gar nicht. Das müssen wir dann später mal sehen. Aber das nächste Mal müssten wir wahrscheinlich eigentlich eine Kamera mitnehmen, ne?
Ja,
ihr glaubt nicht, wie schön das hier ist, Leute. Aber vielleicht könnt ihr es hören.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben die ganze Zeit ein Lächeln auf dem Gesicht.
Ja, ist herrlich, ne?
Ja. So, ich habe nochmal geguckt.
Ja.
Wald, habe ich dann gedacht, so, wem gehört der eigentlich?
Mhm.
Und fast 60% sind in privater Hand, also zumindest in Niedersachsen.
Ja.
Also privat bedeutet dann halt auch viel so in landwirtschaftlicher Hand.
Genau.
Und das sind dann ja eben auch Betriebe, Unternehmungen, die dann in dem Wald also Hege und Pflege betreiben, die natürlich auch dann zur Jagd gehen, weil das gehört zur Hege und Pflege auch dazu. Aber wie gesagt, das ist ja nochmal ein extra Podcast
genau.
Wert. Du wolltest schon Luft holen.
Ja.
Und das ist ganz interessant. Und wir haben dann ansonsten fast 30% Landeswald.
Ja.
Das heißt also, das sind dann die niedersächsischen Landesforsten, die den sozusagen betreiben.
Genau.
Also wirklich auch so ein sehr verzweigtes Konstrukt, ne?
Ein sehr, sehr verzweigtes Konstrukt. Und ich bin immer sehr, sehr interessiert an Zahlen. Und
das haben wir alle noch gar nicht gemerkt.
es ist ja tatsächlich so, dass ich muss ein bisschen ausholen, weil wir sprechen jetzt darüber, dass Holz, also wenn Holz einschlägt, dass es erstmal schlecht ist. Und ich muss dazu sagen, dass ich jemand bin, ich verarbeite leidenschaftlich gerne Holz. Das heißt, ich bin niemand, der sagt, jeder Baum muss stehen bleiben, weil das ist halt auch einfach ein schöner Werkstoff, ein Material, wo man sich zu Hause auch wohlfühlt, was auch wichtig ist. Und wenn man es halt auch verbaut, dann ist es ja auch nachhaltig. Was ich nicht wusste.
Ja, weil es dann ja bestehender Kohlenstoffspeicher auch bleibt, ne?
Genau, wir haben es bei Martin haben wir es gelernt, wo wir in der Küche saßen und drüber gesprochen haben, über dieses Ständerwerk.
In seinem Haus, genau,
seinem
alten Bauernhaus.
Und da hat er gesagt, dass es vielleicht wahrscheinlich gar nicht zum Haus gehört, sondern es wurde damals recycelt und kann genauso gut aus einem anderen Haus stammen. Also das fand ich total interessant.
Ja,
also auf jeden Fall
gelebte Kreislaufwirtschaft an der Stelle.
Auf jeden Fall ist es so, dass Holz und Forst, also der gesamte Cluster, da erzähle ich gleich noch was zu, 187 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. So.
Das ist ein deutscher Wert?
Ja.
Krass.
2018. So, und jetzt kann man mit diesem Wert an sich ja erstmal nichts anfangen. Das ist eine hohe Zahl, klar, haben wir alle nicht auf dem Konto. Aber zum Vergleich, so. Also einmal merken, 187 Millionen, Milliarden. Und die Elektroindustrie macht 192. Die Chemieindustrie 203, Maschinenbau 226 und die Automobilindustrie 425.
Noch.
Noch, ja. Also ich muss sagen, das sind Zahlen, die ich extra auch
aber
in dem Jahr...
Aber von 21 hattest du gerade gesagt, ne?
Nee, die aus 2018 letztendlich.
Okay, ja.
Die habe ich rausgesucht und das sind auch dementsprechend die Zahlen der jeweiligen Industrie, damit man besser vergleichen kann.
Aber man sieht ja an den Zahlen, dass die recht nah beieinander sind. Das hätte ich nicht vermutet.
Genau, also da und da bin ich schon fast beim Punkt wieder Forstwirtschaft. Also das hat einen immensen wirtschaftlichen Faktor und gehört zu den Industrien schlechthin in Deutschland. Und dann versteht man langsam auch, warum so ein Bundeswaldgesetz über die Jahre nicht angefasst wird, warum es immer wieder scheitert und warum es so problematisch ist, dass eine Institution sich mehr oder weniger selbst überwacht. Weil das Problem, was wir haben mit der Forstwirtschaft, wie gesagt, nicht die einzelne Person, sondern das Bundeswaldgesetz ist maßgeblich auf die Forstwirtschaft ausgerichtet und die ganzen Lobbyverbände dahinter, die werden natürlich einen Teufel tun und sagen, yay, pass mal an, bisschen mehr Umweltschutz.
Und genau, ein bisschen mehr Urwälder, bisschen mehr Naturparke.
Bisschen mehr Urwälder, das heißt, das, was dann im Bundeswaldgesetz steht, kann ich nur jedem empfehlen, das mal durchzulesen. Geht relativ schnell, ist nämlich echt kurz, das Gesetz.
Frag dich mal, warum? Soll ja nicht so viel drinstehen.
Da ist natürlich vielen Leuten dran gelegen, dass da nichts passiert und dass es nicht weitergeht. Weil das sind alles wirklich nur Empfehlungen und da steht halt, du kannst kahl schlagen. Also wirklich mal durchlesen, ich hab's verlinkt, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Aber würdest du denn sagen, dass dieses Gesetz größer sein müsste? Also wir reden ja auch immer von Entbürokratisierung, von Deregulierung. Würdest du denn sagen, da muss mehr drinstehen, weil dem deutschen Wald, dem niedersächsischen Wald geht es eigentlich so schlecht, da muss mehr Umweltschutz rein? Ist das dein Resümee davon?
Also größer nicht, aber es muss halt einfach gezielter. Also da stehen halt wirklich Empfehlungen drin und es geht halt damit los, dass der Wald gerade hier bei uns in der Gegend, also wir waren ja letztens zu unserer Jahreshauptversammlung hier auch, dass das auch ein Erholungsgebiet ist letztendlich.
Ja, total. Ich fühle mich auch völlig entspannt hier.
So, ne? Und ich finde, als solches müsste es auch anerkannt werden. Und wenn hier Arbeiten drin sind, und ich habe schon sehr oft dem Amt geschrieben, dann ist es so, dass teilweise über Monate, und es ist wirklich nicht übertrieben, man hier nicht langlaufen kann. Und vor allen Dingen alte Leute, die hier walken gehen oder so, die haben keine Möglichkeit, wirklich durch den Wald zu gehen.
Weil so viele Harvester hier sind oder weil die so viel in Bewegung sind?
Weil,
oder?
Wenn die Maschinen einmal da waren, dann ziehen die halt diese Gassen, dann hast du natürlich Regen und so weiter und ist dieser Wald kaum zu betreten. Und das Problem ist ja, wo die Maschinen einmal langfahren, Stichwort Humus, da ist der Boden versaut. Also die haben so ein Gewicht. Wenn
die verdichten so stark, ne? Da passiert gar nichts mehr. Da läuft auch keine Flüssigkeit wahrscheinlich mehr, also kein Wasser mehr so richtig ab.
Genau. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass die Forstwirtschaft sich insofern selbst reguliert, dass sie tun und lassen kann, was sie will. Natürlich sagt sie, sie ist nachhaltig. Interessanterweise kommt der Begriff Nachhaltigkeit auch aus der Forstwirtschaft, was ein bisschen absurd ist. Also vereinfacht gesagt, man erntet nur das, was man auch nachpflanzt. Das ist schon lange nicht mehr so, tatsächlich. Und deswegen finde ich, steht die Forstwirtschaft viel zu wenig in der Kritik. Und deswegen wollte ich Werbung für den Borkenkäfer machen, weil der Borkenkäfer ist nicht schuld daran, dass unsere Wälder weniger werden. Und der Klimawandel auch nicht, sondern es ist halt die Forstwirtschaft, die einen großen Teil daran hat, dass die einfach wild rumholzen.
Also möchtest du hier weniger Wachstum, also wirtschaftlichen Wachstum im Wald haben, sondern mehr Wachstum der Bäume?
Genau, also man müsste zumindest gucken, dass man, und da komme ich gleich nochmal zum Konsum, man muss halt einfach schauen, dass man dieses ganze Thema Wald und Holzverbrauch und Konsum so ein bisschen anders denkt. Weil es ist ja so, wir brauchen Holz, das ist ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff. Aber am Ende ist es so, dass man mal hinterfragen muss, also die ganzen Stämme, die du da hinten gesehen hast, da wird Tiereinstreu draus gemacht und OSB-Platten, maßgeblich.
Und vermutlich gehen sie auch noch in einige Kaminöfen dieser Region,
wahrscheinlich,
oder?
Auch, ja. Und das ist halt so, und wenn man sich mal überlegt, was eine OSB-Platte kostet und also wie unser Konsum von Holz auch ist, ist das letztendlich auch ein sehr großes Problem, dass wir einen riesen Holzhunger haben. Und,
ja, aber das ist insgesamt unser Problem. Wir haben ja viel zu viel Hunger von allem. Also wir müssen auch nochmal so ein Wachstums,
Oh ja.
Podcast machen oder so ein Degrowth, also weniger Wachstum Podcast, Fragezeichen. Ja. Weil wir sind ja nun auch beide Unternehmerinnen und Unternehmer, dann ist das ja auch immer schwierig zu sagen, okay, man will jetzt irgendwie nicht wachsen. Das geht uns mit unserem Podcast ja auch so.
Das stimmt.
Wir sagen, wir wollen mehr Zuhörerinnen und Zuhörer haben, das ist ja auch ein Wachstum. Wie generieren wir das? Wie schaffen wir das? Jetzt, keine Ahnung, besorgen wir uns mal ein bisschen Merch, haben so einen Pulli an.
Ja, richtig cool übrigens, habe ich an. Wir müssen einmal ein Bild machen.
Genau. Nein, ich wollte damit nur sagen, das eine ist ja, dass du dann in den Raum stellst, ja, wir wollen weniger Wachstum haben. Und auf der anderen Seite ist es ja genau das, was uns in unserem System, in unserem Wirtschaftssystem auch antreibt. Und dazu gehört ja dann offensichtlich auch Wald. Also vielleicht müssen wir es auch einfach trennen. Vielleicht müssen wir sagen, wir haben einen Bereich, da ist Wald wirklich Produktionsfläche.
Ja.
Und dann haben wir Wald, der ist Erholungsraum, wie du schon gesagt hast, genau. der ist Natur. Dafür haben wir dann ja auch zum Beispiel diese Naturparke. Da gibt es ja übrigens 107 Stück von in Niedersachsen. Und ich gucke hier gerade mal, wir haben in Deutschland insgesamt 746 von diesen Naturwaldreservaten. Und weil ich gerade gesagt habe, ich guck mal, wir laufen hier tatsächlich auch mit unserer Notiz durch den Wald, weil wir so viele Zahlen und Fakten gefunden haben, dass wir beide gesagt haben, das können wir nicht auf die Schnelle auswendig lernen.
Genau, und wir wollen dann auch keinen Scheiß erzählen. Ne?
Und das Witzige ist, ich bin sonst immer in digital unterwegs und habe es heute tatsächlich mal ausgedruckt auf ein Stück Holz hier sozusagen. Und du läufst mit dem Tablet durch den Wald. Also das darf man so irgendwie auch nicht sehen, aber gehört halt dazu. Also auf jeden Fall 107. In Niedersachsen, diese Naturwälder, die sind dann auch extra ausgeschildert. In Baden-Württemberg gibt es 129 und in Bayern 166. Also die machen auch richtig viel für diesen Erholungsfaktor, den du ja gerade benannt hast.
Ja.
Und das Interessante fand ich, das waldreichste Bundesland bezogen auf die Fläche ist ja Hessen. Die haben aber nur 31.
Ja.
Also die scheinen das nicht ganz so eng zu sehen. Wir wollen Wald irgendwie als Natur- und Erholungsraum haben. Das ist ganz interessant. Und hier in der Nähe habe ich dann auch mal geguckt, was gibt's denn hier? Da haben wir einmal den Neuenburger Urwald. Mhm, also da können wir ja quasi fast hinspucken.
Ja.
Da war ich auch bei meiner letzten Sommertour. Das ist so fantastisch. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, da mal durchzuschlendern. Also Urwald ist wirklich Urwald. Das heißt, wenn da Bäume sterben, dann bleiben die da halt auch liegen.
Genau.
Also ne, Thema Totholz.
Genau, das muss man fairerweise hier sagen. Also es gibt, wie es auch bei den Parteien so ist, gibt es sehr aufgeschlossene Förster und Försterinnen und es gibt halt die Konservativen. Und wenn du dir das hier mal anschaust, also wir hatten das mal, ich habe das mal gehört von jemandem, hat sich bei mir beschwert, also als Grün, dass der Wald so unordentlich aussieht.
Das ist ja heiß. Der Wald sieht unordentlich aus. Das kann ja nicht mal jemand aufbäumen.
Aber wenn man sich das mal anschaut, dann ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil hier liegt einfach alles kreuz und quer rum. Also hier wurde auch geholzt, das sieht man da hinten. Aber die, ich nenne es jetzt einfach mal Abfall, weil mir der richtige Begriff da nicht viel fehlt.
Tannenzweige und so weiter liegen hier ja rum.
Das liegt halt alles rum.
Restholz, glaube ich, heißt es.
Genau. Also es wird halt nicht aufgeräumt, sondern es wird so gelassen, was natürlich dazu führt, dass ein Stück weit Vegetation zurückkommt und dass sich dann natürlich auch die Tiere neu wieder einfinden können. Und das ist ein richtig großer Pluspunkt, zumindest hier. Deswegen habe ich gesagt, es geht immer, also es sind ja nur ein paar wenige für bestimmte Wälder zuständig und die, die hier zuständig sind, die machen es auf jeden Fall so, dass ich sage, okay, da kann ich noch am ehesten mitleben.
Ja, und hier ist ja zuständig, haben wir ja schon gesprochen, wir haben ja diese niedersächsischen Landesforsten, das ist ja ein öffentliches Unternehmen.
Genau.
Und die bewirtschaften quasi ein Drittel der Waldfläche in Niedersachsen.
Ja.
Der Sitz ist in Braunschweig, habe ich mal nachgeguckt. Die kriegen dann auch Finanzhilfen vom Land. Also immer dann, wenn wir dann jetzt Haushalt machen, dann stehen die da auch mit drin.
Ja.
Und die oberste Dienstbehörde ist das Landwirtschaftsministerium. Mhm. Und da sitzt dann ja auch unsere Agrarministerin Miriam Staute.
Genau.
Die das Ganze dann quasi, ich will nicht sagen bewacht, aber die oberste Chefin sozusagen ist. Und diese niedersächsischen Landesforsten, die haben übrigens auch 11 Waldpädagogikzentren. Das fand ich total spannend. Ich glaube, da habe ich nochmal Bock drauf. Irgendwie so Bildungsurlaub im Wald. Das ist klasse. Und wir haben 25 Forstämter in Niedersachsen. Und wenn man sich mal das Forstamt anguckt, was für die Region hier zuständig ist, ist das eine verdammt große Region, weil wir hier so wenig Waldfläche haben.
Ja.
Also das war echt ganz putzig. Und das ist hier, meine ich, das Forstamt Neuenburg. Ne?
Ja, genau.
Genau, und die betreuen halt wirklich ein sehr großes Gebiet hier, eine sehr große Fläche und sind aber, glaube ich, auch immer gut ansprechbar, oder?
Die sind, also wie gesagt, ich bin hier reingegangen und hab die Person gefragt. Also hätte ich nicht losgemusst oder hätte der Kleine nicht gequengelt, hätte ich wahrscheinlich noch 1-2 Stunden mit ihm hier gesprochen. Wir haben auch, ich bin so mit ihm verblieben, dass ich ihn nochmal anrufe und dass wir nochmal einen gemeinsamen Termin machen hier in Farel, dass es auch öffentlich wird, also dass Leute dazukommen können. Also die sind wirklich sehr, sehr engagiert und klären wirklich gut auf. Und er war auch gar nicht irgendwie so, ja, wenn man das mal von Peter Wohlleben hört, dann ist der komplett anti-Forstwirtschaft. Das kann man halt einfach so sagen. Aber die Forstwirtschaft findet Peter Wohlleben wahrscheinlich auch nicht toll. Aber der war halt sehr, sehr offen. Und das finde ich immer
Wichtig, weil wenn wir nicht super in Dialog kommen, ja, und das ist ja in allen Themenbereichen so, dann wird es halt schwierig. Wenn genau man nur noch diese Anti-Haltung hat.
Ja.
Also vielleicht können wir Peter Wohlleben ja doch noch dazu begeistern, auch nochmal mit der Forstwirtschaft ins Gespräch zu kommen. Vielleicht können wir ja alle zusammen noch was Tolles erreichen und ändern. Weil das finde ich irgendwie immer wichtig. Also ich finde es auch gut, dass es diese sehr starken Bestrebungen gibt, das eigene Engagement sozusagen durchzubringen. Ne? Wenn ich sage, ich habe jetzt wirklich das ureigenste Umweltinteresse für den Wald, dann finde ich das total gut, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eben auch die anderen Stimmen anhört.
Ja, und hier, wenn du mal jetzt nach rechts guckst, da wurde auch Holz entnommen und da siehst du halt, dass überall die Buchen gepflanzt wurden. Das ist, glaube ich, jetzt 1,5 Jahre her. Und ja, da sieht man recht gut, dass da ein bisschen was getan wurde. Und die gehen hier auch nur mit Schulklassen rein und machen das dann.
Ja, das ist super, weil nämlich die Landesforsten auch über 400 Waldlehrerinnen und Waldlehrer haben.
Ja.
Das ist total krass. Also hier passiert auch wirklich viel Bildungsarbeit, was das Thema, ne, wer lebt so im Wald, welche Bäume gibt es hier und auch was hat der Wald für Funktion. Weil das ist ja auch was, worüber wir uns vielleicht gar nicht so Gedanken machen. Wir gehen sonntags mit dem Hund irgendwie dann hier so durchspazieren und haben aber gar nicht so vor Augen, was passiert hier eigentlich. Also Wald ist ja dafür Wasserschutz, weil die Waldböden, die filtern zum Beispiel dann das Regenwasser.
Ja.
Wald ist da für Emissions-, Erosions-, Hochwasser-, Sicht- und Lärmschutz.
Ja.
Macht er, ne? Klimaschutz haben wir gerade schon angesprochen, durch die Speicherung von CO2. Dann entsteht im Wald aber Sauerstoff.
Ja.
Also das ist ja wirklich ein Wunderwerk, ein Kraftwerk quasi. Und es gibt von den Landesforsten ein ganz tolles Poster. Und zwar wird darauf mal zeichnerisch dargestellt, was in 1 Hektar Wald so los ist. Das verlinken wir auch nochmal.
Oh ja.
Das ist total klasse, dass man sich das mal angucken kann. Also welche Tiere leben auf 1 Hektar Wald? Ebenso ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wie gerade genannt. Wie viel CO2 wird gespeichert? Wie viel Sauerstoff wird erzeugt? Wie viele Menschen leben auch vom Wald? Da sind wir dann wieder beim Thema Forstwirtschaft.
Ja.
Also das mal wirklich angucken und mal verinnerlichen, das ist total faszinierend.
Und das Spannende daran ist, dass der Wald uns dafür nicht braucht. Also ob wir hier jetzt reingehen oder nicht, wer kriegt das alles ganz allein hin? Und da gibt es die konservative Forstwirtschaft, die sagt, nee, da müssen wir auslichten und gucken, dass sie vernünftig wachsen. Und dann gibt es halt Leute, die lassen den Wald einfach gewähren. Und wenn man sich da die Buchen hinten nochmal anguckt, dann ist es natürlich so, wenn etwas schlecht ist, dann ist es halt, wenn alles gleich ist. Also Stichwort Monokulturen. So.
Genau, das ist auch im Wald ein Problem. Da waren wir ja vorhin schon mal kurz, Thema Mischwälder, ne?
Genau, aber da haben wir jetzt komplett Fichten entnommen. Also nicht wir, sondern die Forstwirtschaft bzw. das Forstamt. Und es wurden komplett nur Buchen gepflanzt. So, das lasse ich einfach mal so stehen. Das heißt, die Frage ist, also das ist ja erstmal ein Baum, der hierher kommt, aber wir ersetzen an dem Punkt eine Monokultur durch die andere.
Ja.
Wobei die Buche natürlich resilienter ist, die ist hier ansässig, die wächst viel, viel langsamer. Man nutzt die Fichte ja auch deshalb, weil sie erstmal sehr, sehr schnell wächst und sehr, sehr leicht ist. Deswegen.
Weil sie ein gutes Nutzholz dann auch ist, für was auch immer. Ne?
Genau, also hätte ich eine Sägerei oder einen Wald, wo ich Geld mehr verdienen möchte, dann würde ich mir genau diesen heute nicht mehr. Dann würde ich mir wahrscheinlich die Douglasie aussuchen. Das ist der nächste Baum, den man quasi nutzt, wo man glaubt, man hat es im Griff.
Douglasie gibt es aber ganz wenig, ne? Nur 3%.
Genau.
Also da müssen wir dann quasi mit dem Anbau noch was machen.
Genau, da müssen wir noch was machen. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viel wir schnacken. Oh Mann, pass auf. Also das geht ja beim Laufen noch schneller.
Ihr merkt es, wir sind jetzt bei einer halben Stunde Gesabbel und Geschnacke im Wald, über den Wald. Und Manuel hat aber noch ganz viele Punkte, die er eigentlich unterbringen möchte.
Genau, ich habe eine Zahl rausgesucht, die ich sehr oft gegengecheckt habe und die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und es ist so, dass IKEA, also für IKEA, alle 2 Sekunden ein Baum gefällt wird. So. Das bedeutet, wenn wir davon ausgehen...
Das ist aber weltweit, ne? Als Zahl?
Das ist weltweit, aber jetzt kommt's, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier eine Stunde unterwegs sind, dann ist es in der Zeit, wo ihr den Podcast hört, sind das 1800 Bäume. So. Und jetzt kommt's aber, IKEA hat nur einen Anteil von 1% an dem weltweiten Holzmarkt. 1%. 1800 Bäume in einer Stunde.
Das ist ganz schön viel. Und jetzt werfe der oder die den ersten Stein, der oder die kein IKEA-Möbel zu Hause hat. Wir beide können, glaube ich, keinen werfen.
Ich kann ihn nicht werfen, gerade wo ich damals mit dem Studium angefangen habe. Das ist halt einfach günstig. Das sieht auch noch gut aus. Und aber IKEA...
Aber wir sind alle irgendwie mit IKEA-Möbeln aufgewachsen. Also wir, unsere Generation. Wenn ich noch an die ältere Generation denke, da wurde wirklich viele Möbel so aus Vollholz gemacht. Und ja, die stehen halt auch heute noch. Und dann ging es los mit, wie kann ich solche Möbel irgendwie für alle bezahlbar auch machen?
Ja.
Und dann, das war dann der Hype von IKEA, ne?
Und
das ist es ja immer noch.
Genau, aber sie sind noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar jeder und jede kennt den Begriff Fast Fashion. Das bedeutet im Prinzip, dass man sehr, sehr schnell auf Trends eingeht, die produziert und die dann vor Ort hat zu sehr, sehr günstigen Preisen. Aber IKEA hat maßgeblich Fast Furniture geprägt. Das bedeutet schnelle Möbel. Und IKEA hat diesen Möbelkatalog oder diese Kollektion praktisch erfunden. Das heißt, die stellen nicht nur Möbel her, sondern die sorgen mit ihren Kollektionen, mit ihrem Marketing, mit ihrem guten Marketing, das muss man dazu auch sagen, dafür...
Ja, ist ja emotional halt, ne?
Genau, dass jedes Jahr entsteht ein neuer Bedarf. Also man sieht ja auch, dass es immer eine bestimmte Richtung gibt durch die
Ausstellung, meinst du?
Das ist alles, ja.
Ja, genau, und du kommst ja auch nicht raus.
Genau, ja. Moin.
Du musst ja den Weg einfach durchgehen und,
genau,
und darfst dir diese ganzen... Ja, auch schon eingerichteten Zimmer immer angucken.
Genau, also es ist alles sehr, sehr gut gestaged. Also alles, was da ist, kannst du im Prinzip kaufen. Und
ja, nutzt ja halt eben auch Ideen und Impressionen für zu Hause. Ach, so kann ich mich einrichten. Also die haben es ja wirklich schon klug gemacht, ne?
Genau, also die haben eine Konsummaschinerie auf den Weg gebracht, wo man aus Unternehmer- und Unternehmerinnensicht einfach nur den Hut ziehen kann. Und interessanterweise hat das Unternehmen sich auch sehr, sehr stark entwickelt. Also früher war IKEA zum Beispiel rot. Dann haben die erkannt, dieses Schweden-Image, das passt ganz gut. Sind halt blau-gelb geworden und haben halt diesen Schweden-Charakter immer mehr.
Ja, und haben ja auch diesen schwedischen Sprecher in der Werbung, der immer so niedlich Deutsch spricht.
Ganz
ja,
genau.
Ja, das funktioniert halt. Da denkst du auch, oh, guck mal, die können doch gar nicht böse sein.
Genau, aber interessanterweise, also auch die wenigsten Bäume werden in Skandinavien geschlagen. Und IKEA gibt sich sehr, sehr große Mühe, das nicht zu publizieren, wo diese Bäume geschlagen werden, aber maßgeblich werden die aus Polen und der Slowakei geholt. Und
Rumänien, glaube ich,
und
auch
Rumänien,
noch.
Ja.
Und witzigerweise aus Schweden, nur irgendwie so 6-7%, ne?
Genau,
obwohl es ja eine schwedische Möbelkette ist.
Genau. Ja.
Das ist ja verwunderlich.
Genau, und Thema...
Aber der Weltmarkt macht es dann halt auch da, ne?
Ja, also die sind halt wirklich gut, ne? Aber der Punkt halt, wenn man auch über Nachhaltigkeit spricht, ist halt, dass man ja jedes noch so schlecht produzierte Produkt irgendwie nachhaltig über die Lebensdauer machen kann. Das heißt, wenn ich mir ein T-Shirt von Kick kaufe, es einmal trage und wieder wegschmeiße, ist das letztendlich der Worst Case. Wenn ich es aber gut pflege, oft anhabe, vielleicht auch nochmal verkaufe, wenn ich es nicht mehr brauche, dann relativiert sich das so ein bisschen. Und bei meiner Frau und mir ist das so, dass wir ein paar IKEA-Sachen haben, die aber auch schon wirklich sehr, sehr lange. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann verkaufen wir sie und gucken, dass es da nochmal eine weitere Nutzung gibt, um das so ein bisschen zu relativieren tatsächlich.
Wobei die Moin. Weitere Nutzung wirklich funktioniert. Also wenn du IKEA-Möbel verkaufst auf eBay-Kleinanzeigen oder sonst was, du brauchst nur IKEA dazu schreiben, dann sind die 5 Minuten verkauft.
Ja, das stimmt.
Also der Wiederverkaufswert ist wirklich hoch. Die Leute wollen IKEA-Produkte und tatsächlich dann auch Gebrauchte. Das wiederum ist ja positiv, weil das schaffe ich bei anderen Möbeln nicht so.
Genau, das ist positiv. Allerdings haben die Recherchen dazu geführt und es gibt eine sehr, sehr interessante Doku auf Arte, die verlinken wir euch, findet ihr bei uns auf der Webseite, hat dazu geführt, dass ich jetzt in hier sagen kann, dass ich nie wieder ein Produkt von IKEA kaufen werde, weil es ist tatsächlich so, dass die...
Auch keine Teelichtbeutel?
Nee.
Die kauft man doch immer, wenn man da ist.
Nee, wir haben alles elektrische Teelichter.
Die na klar, sind ein bisschen, Entschuldigung, sind ja, ist okay.
Mit Sonne geladen.
Um den Nachhaltigkeitsgedanken da noch ein bisschen reinzubringen. Genau, ne?
Wir sprechen jetzt nicht über das Lithium, was in den Batterien jetzt drin ist und so weiter.
Das ist ja nochmal wieder ein anderes
genau,
Thema.
Genau, das wächst auf dem Baum.
Wir sind ja gerade bei Nachhaltigkeit und IKEA oder insgesamt kann man ja vielleicht auch mal sagen, der Möbelindustrie.
Genau.
Aber würdest du denn sagen, da tut sich was?
Nein, ganz im Gegenteil.
Okay, das ist ja erschreckend.
Ja, also der Holz...
Also ist mehr so Greenwashing dann?
Ja, ich habe mir, was ich ganz bewusst gemacht habe, ich habe mir, IKEA gibt sich, ich würde sagen, wie kein anderes Unternehmen, sehr, sehr viel Mühe, Greenwashing zu betreiben. Also Greenwashing bedeutet, sich grüner und besser darzustellen, als man eigentlich ist dafür.
Aber guck mal, wenn man da ist, dann sagen die hier, pass mal auf, wir haben CO2-Zertifikate durch Kieferplantagen.
Ja.
Wir nutzen hier nur Holz, weil was FSC zertifiziert ist, also diese Forest Stewardship Council Zertifizierung.
Ja.
Das ist alles nicht so? Große Lüge?
Das ist also... Dieses FSC-Siegel ist letztendlich, also grundsätzlich ist ja alles, was man irgendwie anfängt, meine gute Sache, weil das machen Menschen, wo sie sich Gedanken machen und sagen, okay, ein Siegel, das soll zeigen, dass irgendetwas gut produziert wird. Jetzt muss man nochmal hinterfragen, dieses FSC-Konsortium, von wem wird das beauftragt und von wem wird das bezahlt? So.
Soll ich raten von der Lobby?
So, das heißt, wenn man da mal reinguckt und ein bisschen genauer guckt und man muss gar nicht so viel genauer gucken, dann findet man sehr, sehr schnell raus, dass das ein guter Anfang ist und dass auch nicht alles schlecht ist, wo FSC drauf ist, aber dass zumindest IKEA da mit diesen finanziellen Möglichkeiten, die haben, schon sehr, sehr stark tricksen.
Man muss vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, wir machen jetzt gar keinen Podcast mit IKEA-Bashing, sondern wir wollen einfach mal darüber sprechen. Nochmal, wir haben ja auch IKEA-Produkte.
Genau, genau.
Es geht einfach nur darum, da mal so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, sich zu überlegen, okay, was habe ich? Brauche ich noch was?
Ja.
Kann ich auch einfach ein bisschen weniger?
Ja.
Weil die Nachfrage bestimmt dann am Ende ja auch das Angebot.
Genau, das ist halt der Punkt. Also du hast vorhin den alten Holzschrank von der Oma angesprochen und so weiter. Das heißt, wenn man auf eBay Kleinanzeigen guckt, gibt es sehr, sehr viele alte, massive Holzmöbel, haben wir auch gemacht, die man kaufen kann, die man restaurieren kann. Es gibt Tischler vor Ort. Wir haben zum Beispiel damals, wo meine Frau das Buch geschrieben hat, haben wir einen Buchständer entwickelt. Und habe gesagt, ich möchte nicht, dass für so ein Deko-Kram, sage ich mal, den wirklich kein Mensch braucht, irgendwie ein Baum gefällt wird. Und wir haben gesagt, okay, diese Buchständer sollen nur aus Holz gebaut werden, was Abfall aus der Tischlerei ist. Ansonsten wäre es verfeuert worden.
Genau,
so,
ja.
Und so kann man es letztendlich.
Das heißt, also
auch,
da habt ihr diesen Nachhaltigkeitsgedanken wirklich auch schon reingebaut.
Genau. Und das Gute ist, dieses Holz wurde halt nicht verfeuert, sondern steht im Idealfall, ich glaube 80 oder 90 Stück waren das, irgendwo bei den Leuten im Wohnzimmer und bindet ja so lange, wie es da ist und nicht verbrannt wird, CO2. Das heißt, ich habe mir einen kleinen Buch-CO2-Ständer gekauft, mehr oder weniger.
Ein Buch-CO2-Binder.
Binder,
quasi.
Genau, ja.
Ja, wie beim Buchbinden. Das passt irgendwie auch ganz schön zusammen. Aber wo wir da beim Thema, wir schnupfen auch zwischendurch hier immer. Ne? Ich hoffe, das hört man gar nicht so im Mikrofon nachher. Aber wenn, also
vielleicht macht die KI raus.
Können wir euch einfach sagen, es liegt immer noch Schnee auf dem Waldboden, es ist kalt. Und wenn man so eine Stunde durch den Wald geht, dann schnupft halt auch irgendwann mal die Nase.
Das stimmt.
So ist das. Aber ich wollte nochmal zurückkommen, wenn wir jetzt so bei IKEA sind, wenn wir bei dieser horrenden Holznutzung sind und diesem großen Anbau, also weil es ist ja wirklich dieser Holzhunger, den du angesprochen hast,
ja,
dann ist ja der Weg auch nicht mehr weit, zu überlegen, wie ist das eigentlich mit der sogenannten Holzmafia?
Ja.
Also da gibt's ja auch ganze Konsortien, die diesen illegalen Holzhandel vollziehen und ja auch Raubbau auch in den europäischen Wäldern betreiben, ne?
Ja.
Das ist ein riesiges Problem, oder?
Das war damals schon ein Problem. Ich habe mit 18 meine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht und ich werde nie vergessen, wie unser Lehrer reingekommen ist, komplett aufgelöst und der hat einen Privatwald und dem haben die über Nacht quasi große Teile seines Waldes abgeholzt.
Krass, echt?
Ja, ich habe gerade gesagt, dass ich 40 werde, das ist 22 Jahre her und die haben da Kamikaze gemacht. Und wenn man in der Doku der ARD von Arte, sieht man halt auch, dass das ein riesengroßes Problem ist und dass da ein sehr, sehr großer Markt ist. Und die Kritik an IKEA ist halt auch, dass IKEA dieses Holz ankauft.
Okay, also
und dafür gibt es tatsächlich auch Beweise. Also
weil du Meinung. Dann diese hohe Nachfrage hast, genau. Und dann guckst du, wie kannst du sie decken, wo kriegst du irgendwie dieses ganze Holz, was du ja verbauen willst. Wobei IKEA verbaut jetzt ja auch nicht wirklich viel Holz, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist mehr so Holzspäne. Also das wird ja auch viel dann klein gemacht und so weiter. Das ist schon, also die Idee ist ja, dass wir wirklich Bewusstsein dafür stärken wollen.
Genau, und darum geht es mir auch so ein bisschen. Also bitte fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr IKEA-Möbel zu Hause habt. Wie gesagt, wir haben auch bestimmt, ich glaube, 5 oder 6 Möbelstücke und es geht gar nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern ich finde halt immer, wenn man Bewusstsein schafft, und das ist ja auch ein Grund, warum wir den Podcast so ein bisschen ins Leben gerufen haben, nicht weil wir mit dem Finger auf Leute zeigen wollen und sagen, du bist schlecht, weil du das machst, sondern wenn man das nächste Mal bei IKEA ist oder plant, dass man vielleicht mal überlegt, okay, kann man das vielleicht Gebrauch kaufen? Brauche ich das? Und muss ich jetzt unbedingt mit dem neuesten Trend gehen, nur weil IKEA sagt, dass es ein Trend ist?
Es gibt ja auch ganz tolle Lifehacks zu IKEA-Möbeln,
ja.
Wie man die quasi wieder aufhübscht, ne?
Genau.
Also sowas kann man ja auch nutzen, bevor man sagt, man muss es neu kaufen.
Genau, das ist letztendlich der Punkt. Und wenn man das vielleicht nur irgendwie 2-3 Mal im Jahr macht und vielleicht 1-2 Stücke von IKEA weniger kauft, dann haben wir doch mit diesem Podcast vielleicht schon ein bisschen was bewirkt.
Auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass wir schon wieder eine Dreiviertelstunde sabbeln, lieber Manuel.
Oh, Schande.
Genau. Und du kannst jetzt noch mal gucken, ob irgendwas in deinen ganzen 10.000 Notizen, und also wir spüren unsere Hände im Übrigen auch schon gar nicht mehr so wirklich, aber ob du da noch irgendwas hast, wo du sagst, das muss noch mit rein. Das möchte ich auf jeden Fall noch loswerden.
Ja, ich guck mal. Also ich habe.
Guck mal, wenn wir jetzt ein Jäger wären, dann könnten wir jetzt hier auch uns mal diese entsprechenden Fußspuren, für die es ja auch einen Fachbegriff gibt, anschauen. Oh ja. Und wüssten dann, dass das bestimmt ein Reh war.
Ja, ein paar müssten von Trüffel sein. Ich bin nämlich vorher schon einmal mit dem hier lang gelaufen und mit dem Kleinen.
Ah, Trüffel ist übrigens Manuels Hund,
genau.
Dass wir das nochmal kurz klären. Hat, also es ist kein Pilz im Wald.
Der hat nämlich richtig Bock. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Also wie gesagt, mir geht es nochmal darum, oder uns halt vielmehr, nicht irgendwie da ein Bashing zu betreiben, sondern halt einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich halt auch vielleicht zu Hause im Wald nochmal umschaut. Und vielleicht eine letzte Sache noch, was ich sehr, sehr oft merke, ich habe immer so, jetzt nicht, aber im Sommer habe ich immer so eine Jacke, wo vorher vorne so ein Kängurubeutel drin ist und da werfe ich immer den Müll rein. Und was man halt hier, auch im Büppel, sehr, sehr häufig sieht, dass Taschentücher oder beziehungsweise so Packungen von Taschentücher, Bonschenpapier und dann siehst du halt mal Trinkpäckchen und so weiter. Und wenn man da vielleicht, also
Leute,
wegschmeißen.
Leute, nehmt euren Müll mit.
Genau. Und wenn ihr was seht, sammelt es vielleicht ein und schmeißt es in die Tonne. Das wäre, ist ein bisschen blöd, wenn man es immer dabei hat. Aber gerade Hundebesitzer, die haben ja meistens so diese Beutel. Wir können hier lang. Diese Kotbeutel. Und da packt man es einfach rein, leert man aus und dann nimmt man ihn wieder mit. Das wäre vielleicht nochmal so ein.
Genau, weil wenn wir so viel Müll im Wald haben und auch lassen, dann landet das am Ende quasi bei den Tieren. Also die nutzen das irgendwie für Nestbau oder für Unterkunft. Teilweise wird es auch irgendwie gefressen, weil es für Nahrung gehalten wird. Also da könnt ihr eine gute Tat tun, wenn ihr A, euren Müll mitnimmt und B, Fremden vielleicht sogar mit einsammelt. Das ist einfach total super. Und ich habe noch 2-3 Sachen, die ich auch gerne nochmal loswerden wollte.
Achso, ja, hier.
Und zwar habe ich noch so ein paar, in Anführungsstrichen, Fun Facts. Also die sind gar nicht so funny. Aber nochmal so ein paar Daten, Zahlen, Fakten, die man so über den Wald auch wissen kann. Und zwar ist das Waldsterben, ist ja immer so ein Thema. Und dieses Fichtensterben, da ist der Anteil an der Waldfläche seit 2017 drastisch gesunken. Ne? Also, dass man das wirklich nochmal so vor Augen hat. Und das kann man, wie gesagt, im Harz zum Beispiel sich ganz eindrucksvoll angucken. Seid nicht erschrocken, wenn ihr da noch nie wart und fahrt dann dahin und denkt so, krass, wieso sind denn hier keine Bäume? Das ist manchmal wirklich schlimm an einigen Ecken.
Ja.
Aber es gehört dazu und guckt es euch an. Das ist halt eben auch Umwelt, das ist Natur-Kulturlandschaft. Das gehört dazu, so wie wir hier leben. Dann gibt es noch einen Rekord beim Wetter. Das fand ich auch ganz spannend.
Oh ja, ja.
Und zwar, also jetzt auf Niedersachsen bezogen, noch nie gab es so viel Niederschlag in einem Vegetationsjahr wie 2024. Also es war wirklich richtig, richtig nass. Das hat man dann auch am Waldboden entsprechend feststellen können, weil es gibt nämlich einen Waldzustandsbericht. Den könnt ihr euch auch durchlesen. Als PDF verlinken wir das auch nochmal auf unserer Homepage www.politikaufsohr.de. Da kann man sich nämlich auch nochmal ganz viele spannende Zahlen auch anschauen. Mhm. Und der Waldboden, dann kommen wir so ein bisschen wieder zum Anfang, der ist als Boden des Jahres ausgezeichnet worden.
Ja.
Weil der Waldboden eben so viele tolle Funktionen hat, wie wir ja schon besprochen haben. Und das, finde ich, ist ja wiederum ein gutes Ende.
Das ist ein super gutes Ende, ja. Genau. Ich habe, wo du das noch sagst, war neulich im Wald und habe mal so ein bisschen nach Totholz geguckt und das ist total, also jetzt bei dem Wetter ist es ein bisschen blöd, aber wenn man mal so einen Baum hat und ein bisschen Rinde abmacht, dann sieht man, was da so drumherum läuft. Und wenn ihr zu Hause irgendwie Bäume beschneidet und einen Garten habt, dann schmeißt es nicht in die Tonne, sondern sägt es klein und schmeißt es irgendwie unter die Büsche. Igel und kleineres Getier sitzt euch danken. So.
Boah, jetzt haben wir aber auch schon wirklich richtig viel untergebracht, oder?
Ich wollte gerade sagen, wir wollten 45 Minuten, ne?
Ja, wir wollen ja immer 45 Minuten, aber das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, dass wir uns jetzt überlegt haben, wo wir 40. Jubiläum haben, also wir sind jetzt 40 Jahre alt geworden quasi und dann wird man ja auch immer reifer in seinen Überlegungen.
Genau.
Und hin und wieder kriegen wir ja dann auch die Rückmeldung, ach Mensch, kürzer können es auch sein. Und ich weiß auch nicht, vielleicht können wir ja ab Folge 41 einfach das Experiment mal starten und machen mal wirklich 45 Minuten.
Genau.
Also nicht netto, sondern brutto.
Ja.
Also wirklich 45. nicht nur mit, ach, jetzt müssen wir noch tschüss und ach, jetzt fällt uns ja noch was ein.
Ja, netto ist das Schlüsselwort. Ja.
Genau, so dass wir dann wirklich mal bei 45 Minuten rauskommen. Und dann können wir ja mal schauen, ob euch das auch besser gefällt oder ob ihr sagt, nö, ihr könnt ruhig eine Stunde sabbeln. Eigentlich ist das immer ganz informativ und auch interessant. Weil, um jetzt nochmal aufs Thema zurückzukommen, so ein Wald ist ja mal kleiner, mal größer,
ja,
aber ja unglaublich vielfältig und ja, man kann ja so viel entdecken und so viel erleben. Also auch die ganze Familie, ne? Also für Kinder ist ein Wald unglaublich toll. Es gibt ja, hier, wir hätten auch noch über Waldkindergärten reden können.
Ja.
Finde ich total klasse, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euren Sohn da hinschicken wollt. Irgendwann
gibt
mal.
Gibt es hier leider nicht, aber ich kann dir gleich noch was zeigen. Da ist der angrenzende Kindergarten, die haben sich da so kleine Höhlen gebaut und die gehen da mal rein und das finde ich total cool.
Ja, das ist richtig schön. Also, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt gehört, wie toll und fantastisch wir Wald finden. Oder zumindest die Ansammlung, wo Bäume stehen. Ich glaube, das kann man auch nochmal diskutieren.
Ja.
Vielleicht hört sich ja auch Peter Wohl eben unseren Podcast an.
Oh,
vielleicht können wir
schön.
Ja mal zusammen mit ihm podcasten.
Oh ja.
Also ein Küchentischgespräch machen oder er besucht uns mal zum Kneipentalk im Parkhotel in Jever. Das wäre ja vielleicht auch mal was. Also an dieser Stelle herzliche Einladung, lieber Peter. Und dann wird das bestimmt nochmal ein ganz anderes Gespräch zum Thema Wald.
Das glaube ich auch. Und wenn ihr irgendwie Feedback habt, also wenn ihr selbst aus der Forstbranche kommt, wenn ihr sagt, okay, das ist eine Ansicht, die ich so nicht teilen kann, da habt ihr ein bisschen was verdreht oder vielleicht auch Leute, die bei IKEA arbeiten. Wir freuen uns immer über Feedback und wissen das sehr zu schätzen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, eine ellenlange E-Mail zu formulieren. Die geht nicht unter, das nehmen wir immer alles mit.
So, jetzt fehlt eigentlich nur noch das plattdeutsche Sprichwort. Und glaube mir, es war irgendwie gar nicht einfach, da was zu finden. Und ich habe dann auch gedacht, nee, ich entwerfe jetzt auch nichts Neues dazu. Also Wald und Holz und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, das hat jetzt gar nicht so sehr mit Plattdeutsch zu tun, aber mit der Region, da wo auch Plattdeutsch gesprochen wird, es wird ja auch viel gebosselt.
Aha.
Und ich weiß nicht, ob du schon mal gebosselt hast.
Nee, leider nicht.
Oh, dann müssen wir es auch nochmal machen. Das machen wir zur 50. Folge. Gehen wir mal boseln.
Bosel-Podcast.
Das ist total spannend. Macht super viel Spaß. Und die Boselkugeln, die haben alle unterschiedliche, wie soll ich sagen, Konsistenzen. Also aus unterschiedlichen Materialien werden die hergestellt. Es gibt Gummi-Boselkugeln, zum Beispiel, also Hartgummi, ne?
Ah, okay.
Und es gibt aber auch Holzkugeln. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch hergestellt werden aus Holz, aber früher war das mal so. Und da gibt's dann so ein Schlachtruf, Sprichwort, wie auch immer. Und das heißt dann gut Holz, gut Holz, gut Holz.
Oh.
Und dabei lasse ich das einfach mal. Und danke dir für diesen schönen Outdoor-Podcast, den wir heute mal gemacht haben.
Ja, ich danke dir, Sina. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Können wir gerne nochmal wieder machen.
So, also ihr könnt dann quasi auch sonntags Podcast hören und dabei im Wald spazieren gehen.
Ja.
Das ist doch eine gute Kombi.
Vielen Dank, Sina.
Danke, Manuel.
Tschüss.
Tschüss.